Am Mittwoch, den 26.04.2017, fand im Gemeindehaus Lamm ein Vortrag über die Selbstverwaltung im mehrheitlich kurdischen Norden Syriens, der Rojava genannt wird, statt. Die Referentin Anja Flach sprach über die Erfolge und Schwierigkeiten des Aufbauprozesses, wobei sie insbesondere auf die Rolle von Frauen einging. Die Veranstaltung wurde von Rojava Solidarity Tübingen, Infocafé Tübingen, IL Tübingen und Level Up und mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg organisiert. Zu Beginn wurde noch das Rojava-Projekt für Bildung vom Verein Kultur im französischen Viertel e.V. vorgestellt, welcher plant, ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer mit englischen Sprachkenntnissen aus Rojava nach Tübingen einzuladen, damit sie sich ein Bild von den lokalen Schulen, Kindergärten, Jugendhäusern und anderen Bildungs- bzw. sozialen Einrichtungen machen können. Außerdem vorgestellt wurde die Graphic Novel Kobani Calling des italienischen Zeichners Ciro Calcare, der darin seine autobiografischen Erfahrungen aus Rojava am Ende des Jahres 2014, als der sogenannte Islamische Staat vor den Toren Kobanis stand, verarbeitet. Aber jetzt die gekürzte Version des Vortrags von Anja Flach. Wer den Vortrag in voller Länge nachhören möchte, kann dies auf unserer Webseite www.wüste-welle.de gerne machen.
Nachdem 2012 die Kurdinnen und Kurden dort in der Region die Selbstverwaltung begonnen haben, haben sie ein Rätesystem entwickelt, was wirklich in allen Städten und Dörfern wurden Räte aufgebaut, und zwar nicht nur in den kurdischen Städten und Dörfern, sondern man hat eben versucht, auch die Araberinnen und die anderen Gruppen dort zu erreichen und solche Räte zur Selbstverwaltung aufzubauen. Die Räte werden repräsentiert, also in diesen Räten werden alle religiösen, ethnischen und sonst welchen Gruppen repräsentiert, und es gibt in jedem Bereich auch immer Frauenräte und eben diese gemischten Räte. Überall gibt es autonome Frauenräte. Man hat relativ schnell festgestellt, dass es nicht reicht, Räte aufzubauen zur Selbstverwaltung, sondern dass man noch kleinteiliger vorgehen muss in der Selbstverwaltung. Und hat dann überall Kommunen aufgebaut. Und die Kommune haben wir, also wir waren im 2014, waren wir ungefähr etwas über einen Monat da und haben dort total viele Interviews geführt und uns ganz viel angeguckt, bei Familien auch gelebt, also nicht irgendwo im Hotel oder so. Und haben eigentlich die ganze Zeit mit den Leuten auch diskutiert und uns alles angeguckt. Ich kann auch Kurdisch, weil ich auch lange eben in der Region gelebt habe. Ich habe viele alte Freundinnen und Genossinnen auch wieder getroffen dort. Und die haben uns eben gesagt, also die Kommune ist die Idee wirklich, dass die Menschen sich an der Basis selbst verwalten. Das sieht so aus, dass so ein Stadtteil zum Beispiel in Straßenzüge aufgeteilt wird. Und die Straßenzüge bestehen dann meistens vielleicht so aus 100 Häusern. Man sagt in Kurdisch, denkt man gar nicht in Personen, sondern man denkt immer an Häusern. Und deswegen haben die uns gesagt, also wenn man jetzt fragt, wie viele Leute wohnen in der Kommune, dann sagen sie, das sind 100 Häuser. Und dann kann man sich ausrechnen, dass vielleicht in einem Haus 10 Personen leben, also sind es dann vielleicht 1000 Personen, die so eine Kommune bilden. In jeder Kommune wird versucht, Kommissionen aufzubauen. Das sind zum Beispiel, also auf jeden Fall natürlich eine Frauenkommission. Die ist obligatorisch, also ein Frauenkomitee oder ein Frauenrat. Es gibt dann Komitees natürlich zur Verteidigung. Also die Verteidigungskomitees haben die Aufgabe, vor allen Dingen die Stadtteile zu schützen, die Menschen auszubilden an Waffen und so weiter, damit sie sich auch verteidigen können. Und das sind meistens junge Leute, die das machen. Also das sind nicht unbedingt dann Mitglieder JPG oder also der Selbstverteidigungskräfte, sondern die sind dort vor Ort und verteidigen im Notfall ihre Stadtteile, bis die professionellen Kräfte eben kommen. Dann gibt es natürlich Komitees für Ökonomie zum Beispiel, also da komme ich später auch noch genauer drauf. Also man versucht, man hat große Teile des Landes, waren vorher in staatlicher Hand, man hat das Land genommen, hat es an Kommunen aufgeteilt, damit sich die Leute eben selbst versorgen können. Und das alles auf kollektiver Basis. Dann gibt es natürlich Kommissionen für Bildung, für Kultur. Ein Friedenskomitee soll aufgebaut werden in jeder Kommune, wo so Streitigkeiten in der Nachbarschaft gelöst werden. Also es ist ein System der Selbstverwaltung von unten. Die meisten Verwaltungssachen, die normalerweise ein Staat oder so durchführt, machen die Menschen an der Basis selber. Ich komme da gleich noch ein bisschen genauer drauf. Das hier, wichtig ist natürlich auch die Organisation, das Komitee für Organisation. Zum Beispiel saßen wir eines Abends bei einer Familie zu Hause, es klingelte an der Tür und diese drei Personen standen vor der Tür. Und der in der Mitte, weiß ich noch, der hieß Mohammed, der sagte, also in Rojava sind wir wie ein Ameisenhaufen. Wir sind die ganze Zeit überall unterwegs und organisieren und tun und machen. Und wir sind vom Organisierungskomitee. Und das ist eben die Idee, dass man wirklich in seiner Kommune alle Menschen kennt und alle Probleme, die es in dieser Kommune gibt, auch kennt, um sie dann gemeinsam zu lösen. Und dann gehen halt die vom Organisierungskomitee, gehen von Haus zu Haus, reden dort mit allen Leuten, dann sehen sie auch, wer hat vielleicht ökonomische Probleme, wo gibt es Gewalt in der Familie. All diese Dinge kriegen sie mit, weil sie sich kennen gegenseitig in der Kommune. Zum Beispiel hat mir eine Frau, bei der ich da ein paar Nächte übernachtet habe, die hat mir erzählt, ja, ich bin auch aktiv in der Kommune und wir kennen die Haushalte. Wir wissen, wenn ein Mann seine Frau schlägt und das ist inzwischen eine Schande. Also weil wir so organisiert sind und so uns gegenseitig mitkriegen, dass wir es auch mitkriegen und dann weiß es die ganze Kommune. Es ist kein Tabu mehr, die Gewalt in der Familie. Und dadurch hat die Gewalt in der Familie, sagt sie, in meiner Kommune, das war Hilili, ein Stadtteil von Kamschlo, sie hat gesagt, dort hat die Gewalt gegen Frauen weitgehend aufgehört, durch unsere gute Organisierung. Da gibt es natürlich noch Bildung, Kultur und so weiter, solche Kommissionen. Also das hier war zum Beispiel die Vorsitzende der Verteidigungskommission, die sagte halt, also die Arbeit, die wir machen, ist nicht nur die Verteidigung gegen Daesh, sondern wir achten auch darauf, dass es in unseren Stadtvierteln zum Beispiel keinen Drogenhandel gibt oder dass es Sicherheit, die Menschen sich sicher fühlen in unserem Stadtteil. Das alles ist Aufgabe dieser Verteidigungskommission. Ja, dann die Frauen. Das hier ist zum Beispiel in Dedik, also das war 2014. Dedik ist eine kleine Stadt im Kanton Jiside. Also die Frauen sind wirklich sehr, sehr gut organisiert und das oberste Ziel ist eben Bildung in die Bevölkerung zu bringen, politische Bildung und das ist die Basis auch der Selbstorganisierung. Wenn man weiß, wie dieses System demokratische Autonomie funktioniert, nur dann kann man es auch umsetzen. Nur dann, wenn man auch das politische Wissen hat, wie die Dinge funktionieren, nur dann kann man es auch umsetzen. Darum werden überall Frauenbildungen durchgeführt, eigentlich permanent, von der Frauenbewegung. Also dies hier ist zum Beispiel Dedik und jeden Freitag findet so eine Frauenbildung dort statt. Die Frauen versammeln sich jeden Freitag zu einer bestimmten Uhrzeit, diskutieren über die aktuelle politische Lage und was sie im Moment tun können und was ihre Aufgaben im Moment sind als Frauenbewegung. Und ich habe da auch teilgenommen an der Bildung und das war wirklich sehr, erst wurde halt ein bisschen berichtet so und danach wurde halt auch sehr viel diskutiert darüber und Vorschläge wurden gemacht. Also man muss auch sagen, eben dadurch, dass Öcalan über 20 Jahre dort gelebt hat in Kurdistan, also in Rojava Kurdistan, damals nannten wir es noch Başurubiçuk, kleiner Süden, dadurch gibt es eine enge Verbindung auch zu dieser ideologischen Basis und zu den Ideen von Öcalan. Und viele Frauen, die hier sitzen, die älteren Frauen, die haben seit 30 Jahren mit diesen Ideen zu tun und daher können sie auch sehr viel schaffen. Also die Basis war in Rojava sicher besser als in jedem anderen Teil von Kurdistan, eben dadurch, dass Öcalan dort so lange gelebt hat und so enge Beziehungen zur Bevölkerung gepflegt hat. Überall werden Schulen aufgebaut, Akademien aufgebaut. Diese sogenannten Akademien, Frauenakademien, wird versucht in jedem Stadtteil aufzubauen. Dort können die Frauen eben auch sich selbst Bildung organisieren, je nachdem, was sie eben gerne lernen möchten, wenn sie zum Beispiel Englisch lernen wollen oder Computer oder was auch immer. Das organisieren sie sich dort selbst in diesen Akademien. Aber es wird dort eben auch politische Bildung vermittelt, und viel diskutiert und gemeinsam gelesen und so weiter. Also solche Frauenakademien gibt es inzwischen überall und sie sind wirklich sehr, sehr wichtig, um diese Gesellschaft zu schaffen, von der eben geredet wird. Also eine ethisch-politische Gesellschaft, in der die Menschen sich selbst organisieren und sich selber helfen können und nicht auf Hilfe von irgendwo außen angewiesen sind. Ja, eben habe ich über die Kommune geredet. Der nächste Organisierungsschritt ist dann der Stadtteil. Also das hier ist zum Beispiel der Stadtteil Kornisch in Kamschlo im Kanton Jeside. Also die Dinge, die jetzt nicht dort auf der Kommuneebene gelöst werden können. Das sind zum Beispiel Sachen wie Müllabfuhr oder Wasserversorgung oder solche Sachen, auch größere Projekte. Die wird versucht auf der Stadtteilebene zu lösen. Wie der Kollege eben schon gesagt hat, die meisten Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, arbeiten unbezahlt. Also sie arbeiten freiwillig, wie der eine Kollege vorhin schon gesagt hat. Also wir sind wie ein Ameisenhaufen. Eben. Und damit die Revolution funktioniert, ist unglaublich viel Einsatz notwendig, unglaublich viel Begeisterung und unheimlich viel, man muss sich einbringen, sonst funktioniert es nicht. Natürlich ist es nicht immer einfach, die Menschen dazu zu motivieren, sich einzubringen, aber viele Probleme müssen sie eben lösen und dann fangen sie auch an, sich zu organisieren. In dieser Stadtteilverwaltung haben zum Beispiel hier diese drei jungen Frauen gearbeitet und dann kommt die Stadtverwaltung. Das hier ist zum Beispiel die Stadtverwaltung der Stadt Selekanie. Selekanie ist eine Stadt, die zur Hälfte ungefähr arabisch ist. Diese Stadt wurde von Daesh, also vom islamischen Staat, fast zerstört. Als wir dort waren, war sie gerade befreit worden. Und man hatte viel Zerstörung und Gewalt dort erlebt. Und Menschen waren aus ihren Häusern vertrieben worden, wieder zurückgekommen. Die beiden haben auch mitgeholfen, die Stadt zu befreien. Und entsprechend der Idee, alles paritätisch aufzubauen, gibt es in jedem Bereich, egal was es ist, immer eine Doppelspitze. Also eine Frau und ein Mann. Und das hier zum Beispiel ist die Bürgermeisterin von Selekanie und der Bürgermeister von Selekanie. Die Bürgermeisterin ist Araberin und der Bürgermeister ist Kurde. Also man versucht nicht nur geschlechtsparitätisch alles zu verteilen, sondern auch entsprechend der Ethnien und Religionen und was auch immer dort sich findet. Die Organisierungsebene, auf der wir uns jetzt befinden, ist der Rat der Stadt. Das hier ist zum Beispiel der Rat der Stadt Hesseki. Wir konnten auch an solchen Ratsversammlungen teilnehmen. In Kamschlo habe ich teilgenommen. Und in der Ratsversammlung sind alle Organisationen vertreten, die es da so gibt in dieser jeweiligen Stadt. Also zum Beispiel politische Parteien sind dort vertreten. Dort sind vertreten die Frauenräte, die Stadtteilräte, dort sind die Studentenorganisationen, die religiösen Organisationen, die kulturellen Organisationen, der Apothekerverband, der Lehrerverband. Was es alles irgendwie an Organisationen gibt, sind in diesen Stadträten vertreten. Man sieht hier, die Männer und Frauen sitzen getrennt. Das liegt nicht an irgendwelchen religiösen oder kulturellen Ideen. Sondern der Grund ist, dass die Frauen autonom organisiert sind, ihre eigenen Organisationen haben. Deswegen sitzen sie auch zusammen. Und es wird auch sehr darauf geachtet, dass nicht hauptsächlich Männer reden, sondern es wird sehr darauf geachtet, dass wirklich alle dort zu Wort kommen und dass auch möglichst ein Konsens gefunden wird, um Probleme zu lösen. Ja, also was mich auch sehr, sehr begeistert hat, weil mir das hier auch immer so auffällt, dass Presse, Filme, Fernsehen fast nur von Männern gemacht werden oder überwiegend, immer noch. Man arbeitet sehr, sehr stark daran in Rojava, genau das nicht zu machen. Also die Frauenbewegung in Rojava, Congrès da heißt die, die versucht wirklich in allen, auf allen Ebenen, die Frauen nach vorne zu bringen. Und es ist im Gesellschaftsvertrag von Rojava festgelegt, dass die Frauen gleichwertige Rechte haben und dass sie den gleichwertigen Raum einnehmen, wie auch die Männer. Und das wird versucht, wirklich in allen Lebensbereichen umzusetzen. Und in der Presse ist es eben auch besonders wichtig. Sie sagen, 5000 Jahre lang haben uns die Männer beherrscht. Das wollen wir brechen und wir müssen es auch brechen mit einer weiblichen Sichtweise auf alles, was es gibt. Und darum haben sie überall auch solche Akademien aufgebaut für Pressewesen. Sie haben festgestellt, dass Frauen oft Probleme haben, Technik zu bedienen. Deswegen gibt es extra Kurse für Frauen in Technik, also Kamera zum Beispiel oder Schnitt oder was es auch immer an Technik gibt. Und man möchte damit eben die patriarchale Hegemonie in der Presse überwinden. Und was ich auch sehr spannend fand, dass sie sogar spezielle Bildung für alle männlichen Journalisten machen. Die sind auch obligatorisch, damit Männer auch lernen, also die in der Alltagssprache geschlechterbewusst zu schreiben. Also dass sie, das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz. Also viel ist zerstört worden in Rojava, also speziell auch in Kobani. Aber es ist auch wahnsinnig viel aufgebaut worden und zwar unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Also zum Beispiel dieser Fernseher, das gehört natürlich auch dazu. Also wenn man die Medienoberhoheit hat, das ist schon sehr wichtig. Und davon ist die Linke hier ja leider sehr, sehr weit entfernt. Aber die kurdische Bewegung hat schon lange Fernseher aufgebaut, hier in Europa auch. Aber sie haben auch sofort in Rojava einen Fernseher aufgebaut, Ronai TV. Den könnt ihr euch übrigens auch im Internet, auch in englischer Sprache angucken. Und der sendet auch in mehreren Sprachen. Deutsch ist noch nicht dabei, kommt aber bestimmt noch. Diesen Fernseher aufzubauen war unter dem Embargo, das herrscht, natürlich extrem schwierig. Also Rojava wird von allen Seiten, unten ist eben der Islamische Staat, im Süden, im Norden ist die Türkei, im Osten ist die feindlich gesinnte KDP, also der Demokratische Partei Kurdistans Irak. Also von allen Seiten ist Rojava von einem totalen Embargo umgeben. Und das macht es sehr, sehr schwierig, manche Dinge aufzubauen. Aber alles, was ihr hier seht an Technik und so, wurde auf dem Rücken von Menschen durch Minenfelder nach Rojava reingetragen. Es gibt da wirklich sehr große Entschlossenheit, sowas aufzubauen. Und dieser Fernsehsender funktioniert, er sendet. Das Ziel ist eben jetzt wirklich eine kommunale, gesellschaftliche Ökonomie aufzubauen, woran alle Menschen und vor allen Dingen auch alle Frauen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Und vor allen Dingen soll erstmal versucht werden, dort eben eine Autarkie, was die Lebensmittelversorgung betrifft, in Rojava zu erreichen und eben diese Demokratie-Idee, die basisdemokratische Idee auf die Ökonomie eben auszubreiten. Genau, das ist natürlich, ohne Selbstverteidigung würde es Rojava nicht mehr geben, ist klar. Also Rojava ist extrem bedroht bis heute und ich muss sagen, es haben auch schon mindestens 4000 junge Menschen und auch einige ältere Menschen dort ihr Leben gelassen in der Verteidigung von Rojava und jeden Tag sterben Menschen, um dieses Land gegen Daesh, den Islamischen Staat, zu verteidigen. Und jetzt kommen noch die Angriffe der türkischen Armee dazu. Also es ist, dieses ganze Projekt ist, meine ich, ein Hoffnungsschimmer für uns alle. Wir alle leiden eigentlich unter dem Kapitalismus, unter der Zerstörung der Ökologie auf diesem Planeten. Wenn es so weitergeht, das hat selbst die NASA gesagt, wird es in 100 Jahren keine Menschen mehr geben, vielleicht schon früher. Dann wird die Erde zerstört sein, komplett zerstört sein, nicht mehr bewohnbar sein. Und diesen Prozess aufzuhalten, das ist unsere aller Aufgabe und ich denke, in Rojava werden dafür ist ein kleines Laboratorium, wo diese Dinge schon ausprobiert werden. Wie kann eine basisdemokratische, ökologische und frauenbefreite Gesellschaft aussehen? Das ist meiner Meinung nach ein enorm wichtiges Projekt, nicht nur für Rojava selbst und die Menschen, die dort leben, sondern für uns alle. Und das würde es nicht mehr geben, wenn es nicht verteidigt worden wäre, mit dem Leben und der Opferbereitschaft von vielen, vielen jungen Menschen, auch inzwischen einige aus Deutschland, die dort ihr Leben gelassen haben. Ja, Kobani ist zu 80% zerstört worden durch diese Angriffe von Daesh und alles ist kaputt und zerstört, aber die Menschen sehen das auch als eine Chance auf, was Neues aufzubauen und so gehen sie auch da dran. Alles ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, aber es ist zu schaffen.
Das war die gekürzte Version des Vortrags von Anja Flach, die über die Selbstverwaltung und den demokratischen Aufbau in Rojava im Norden Syriens am Mittwoch, den 26.04.2017 im Gemeindehaus Lamm gesprochen hat. Der komplette Vortrag kann auch auf unserer Webseite wüste-welle.de nachgehört werden.